Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Simon.
Ja, hi Benjamin.
Ja, Simon, es freut mich, dass du heute Nachmittag die Zeit für eine gemeinsame Folge gefunden hast. Und ich muss sagen, ein ganz besonderes Highlight in dieser Saison 2024 war ja also die Ergebnisliste von dem Meeting in Dresden, wo ich gesehen habe, dass du 10,06 Sekunden gelaufen bist, weil ich fand das jetzt auch nochmal rückblickend so unglaublich beeindruckend, weil wir haben eben im Vorgespräch auch so ein bisschen drüber gequatscht. Zum einen, Kurzsprinter sind ja, ich sag mal so in der Regel, eher in Anführungszeichen kleiner. Also die meisten sind so um die 1,80 oder vielleicht auch ein bisschen kleiner, aber dass jemand über 2 Meter ist und solche Zeiten auf die Bahn brettert, das ist schon was Außergewöhnliches. Mir fällt da in den Körpergrößenregionen eigentlich nur Usain Bolt ein, der mit 1,96 noch sehr, sehr groß war, aber ansonsten gibt es da nicht so viele. Und dann auch noch vor dem Hintergrund, dass es ja im Prinzip dein Abschiedslauf von der Leichtathletik war, hin zum Bobsport. Jetzt bist du plötzlich der 5-schnellste Deutsche aller Zeiten. Mal so rückblickend, wie war dieser Lauf für dich, dieser Moment? Und hast du in diesem Lauf eigentlich nochmal mit so einer Zeit gerechnet vor dem Wechsel?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und zu Dresden, also das war eine komplett abgefahrene Erfahrung, würde ich sagen. Also ich habe damit null gerechnet. Bisschen das, was geht, war mir schon klar. Die Woche vorher bin ich in Köln einmal gerannt. Das war mein Saisoneinstieg quasi. Und da bin ich so reingegangen nach einer Verletzung im vorgegangenen November. Wollte ich so eine 10,5 laufen, damit ich in Dresden einfach nochmal mich mit einer ordentlichen Zeit verabschieden kann. Und ja, dann ging das nach Dresden und im Vorlauf dann direkt, ich glaube, eine 10,16 oder so. Und dann das Finale ging ja komplett ab, aber es war auch einfach die Atmosphäre in dem Stadion. Für mich war es die Heimat. Also ich bin bestimmt für über 10 Jahre oder sowas für Dresden gestartet. Und ja, dann zu Hause, dann so unter, vor diesem Hintergrund, dass es erstmal das letzte Rennen sein wird. Dann mit ein paar Leuten, die ich generell, also klar, die deutschen Starter kenne ich natürlich. Und dann den Kanadier, den kenne ich, den Ami, ich glaube, der ist Vierter geworden, JT Smith. Das war so einer der größten Rivalen, die ich in Amerika hatte. Und da war das einfach irgendwie eine Top-Erfahrung. Und dass es dann so läuft, hätte ich nicht gedacht. Aber habe ich natürlich dankend angenommen. Und ich glaube, nach dem Vorlauf habe ich mit meinem Trainer gesprochen und der meinte irgendwie, ja, es wäre doch cool, wenn du so Joshua Hartmanns Rekord als Trainingsgruppenrekord noch brechen würdest. Und dann meinte ich, ja gut, wäre cool, aber jetzt lass uns mal realistisch bleiben. Wir wollen ja einfach sauber durchkommen, einen schönen Abschluss und alles perfekt. Und ja, dann ist es so passiert, wie es gekommen ist. Und das ist natürlich wunderbar. Also, ja, konnte ich nichts verbessern an dem Abend, glaube ich.
Hast du das irgendwann in dem Rennen während des Sprintens schon realisiert, dass du dich, weiß ich nicht, vielleicht beim Start besonders gut getroffen hast oder dass sich das im fliegenden Bereich richtig gut anfühlt oder war das einfach, warst du so im Tunnel und der Startschuss ist gefallen und plötzlich warst du über der Ziellinie?
Ich würde sagen, also die große Stärke war definitiv der Start, aber das ist mir gar nicht so aufgefallen. Also im Laufen kann ich generell nicht nachdenken, also da ist einfach schwarz bei mir im Kopf. Ich laufe bis über die Ziellinie und dann fange ich wieder so an, meine Gedanken aufzuschreiben, aber es war mir eigentlich schon fast, es war fast nichts Neues mehr, weil ich es jetzt 3-mal gemacht habe. In Köln, als ich dort einmal gelaufen bin, war ich vom Start direkt komplett weg. Dann im Vorlauf war ich relativ einfach weg vom Start an und dann im Finale halt auch wieder. Und mir war aber eigentlich bewusst, ich muss am Start so viel Abstand generieren, weil hinten raus habe ich einfach verloren. Es war in Köln so, das war im Vorlauf so und das wäre im Finale wahrscheinlich auch wieder so gewesen. Und so ist es ja dann auch gekommen. Aber definitiv der Start, also der hat mir das Rennen dort, auch den 2. Platz hat er mir gewonnen in dem Lauf.
Also so im Prinzip diese Pickup-Beschleunigungsphase, bis du dann in den fliegenden Bereich gekommen bist.
Genau, ja.
Und ich habe hier parallel auf Rechner die Ergebnisliste beziehungsweise deine Ergebnisse von 2024 auf und es war tatsächlich auch erst dein 3. Rennen in diesem Jahr über die 100 Meter, weil man ja auch immer so sagt, man braucht eigentlich, ja, 2, 3, 4, 5 Rennen, um erstmal überhaupt in die Saison reinzukommen, um ja so ein Wettkampffeeling zu bekommen, um sich richtig zu treffen. Offensichtlich war das bei dir in diesem Jahr gar nicht so der Fall oder war das auch in vorherigen Jahren so, dass du die Saison ging los und du warst zu 100% schon mit dabei?
Ich würde grundsätzlich sagen, dass ich immer relativ stark am Anfang bin, mich auch noch sehr gut steigern kann, aber es ist nie so, dass ich irgendwie jetzt am Start sage, boah, heute eine 10,6 gelaufen oder so, aber alles gut, weil ich verbessere mich so krass und es war immer, ich bin eigentlich immer mit dem Knall reingestartet in die Saison. Und konnte das Niveau einfach gut halten, würde ich sagen, über die Jahre. Oh, ja, also 3. Rennen war halt aufgrund der langen Verletzung. Und dann irgendwann haben wir gesagt, ja cool, es wäre schon irgendwie besser, wenn wir uns erstmal mit einem richtigen Wettkampf oder mit einem Wettkampfjahr verabschieden und nicht, du verletzt dich irgendwann im November, Dezember und wechselst jetzt zum Bob und dann ist es vorbei. Also das wäre ein bisschen Quatsch gewesen nach, ich glaube, 17 Jahren Leichtathletik oder so. Und da wollten wir unbedingt noch irgendwie so 2, 3 Wettkämpfe einstreuen. Und das haben wir dann auch gemacht mit Köln und Dresden.
Aber kam dann nicht vielleicht doch im Kopf so ein bisschen der Gedanke auf, vielleicht sollte ich es dann doch nochmal in der Leichtathletik probieren und da bleiben, weil das ist ja, die Zeit ist ja enorm. Und ich sag mal so, zumindest auf nationaler Ebene ist da ja alles möglich.
Ja, also definitiv. Aber ich muss auch sagen, ich bin mir zu 100% sicher, ich hätte diese Zeit niemals gelaufen, wenn ich normal als Leichtathlet weiter trainiert hätte über das Jahr. Sondern das kommt daraus, dass ich einfach diesen speziellen Bob-Training, Bob-Sport irgendwie so das eingenommen habe. Und das ist eben, das zeigt genau dieser Start. Also, dass ich dort so powerful rauskommen kann, das habe ich vorher nie geschafft. Start war eigentlich immer so ein bisschen meine Schwäche. Auch wenn ich im Vorjahr bin, ich glaube, ich eine 6,66 über 60 gelaufen, was für 2 Meter ja auch schon recht selten ist. Aber eigentlich war es immer so der fliegende Bereich hinten. Und jetzt habe ich halt so viel Gewicht zugenommen, also knapp 8-9 Kilo zugenommen. Und dann einfach nur am Start gearbeitet, immer diese Beschleunigung, einfach durch diese Bob-Anschübe. Und ich glaube, genau daher kommt das. Und wenn ich dann jetzt am Ende sagen würde, okay, cool, jetzt haben wir das ganze Jahr diesen Weg vorbereitet und jetzt entscheiden wir uns aber für die andere Seite, wäre, glaube ich, Quatsch, weil dann kommen wir im nächsten Jahr wieder. Vielleicht lief irgendwas nicht so perfekt. Ich laufe an der 10:15, ist zwar immer noch eine gute Zeit für einen Sprinter, aber bringt halt am Ende nichts. Und im Bobsport steht natürlich auch einiges auf dem Spiel. Ja.
Aber nimm uns doch mal mit in die Vorbereitung für dieses Jahr. Also du hast gesagt, du hast dich für den Bob vorbereitet, du hast 8 Kilo an Muskelmasse dann über einen gewissen Zeitraum zugelegt. Wie sah denn die Vorbereitung für 2024 konkret aus?
Ja, eigentlich, das war im Herbst 2023, war ich natürlich in Amerika. Alles lief top, ich habe mich echt schneller gefühlt als jemals zuvor. Und dann war das so die drittletzte Trainingswoche, bevor es über diese Weihnachtspause nach Hause geht. Wo ich mir dann im letzten Lauf vom Training habe ich mir dann hinten auf einmal eine Sehne weggerissen im Beuger. Und in Amerika war alles top, außer die ärztliche Betreuung. Und dann haben wir dort so ein bisschen rumgedoktert, die 2-3 Wochen. Und Doc hat gesagt, ja, leichter Muskelfaserriss. Nächste Woche kannst du wieder anfangen. Dann haben wir langsam wieder angefangen. Und es war auch ganz komisch. Also die Sehne war gerissen, aber ich konnte wieder joggen nach irgendwie 3-4 Tagen. Und es wurde aber immer wieder schlimmer. Also klar, so dann ging so eine halbe Runde zum Einjoggen und alles war gut. Auf den letzten 100 Metern auf einmal komplett Katastrophe. Es ging keinen Meter mehr. Und so haben wir immer wieder angefangen, immer wieder von Null angefangen. Bin ich irgendwann nach Deutschland. Und wir waren da schon in Kontakt mit dem Bob-Trainer. Und der Weg war auch so halbwegs geplant, aber nicht so, wie er letztendlich ausgefallen ist. Und der sagt dann aber auf einmal, weil er super Kontakte hatte in München bei Dr. Mack, glaube ich, bei Bayern relativ viel mit drin und meinte, hey, übermorgen kannst du runterfahren, dann machen wir MRT bei dir und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und das war im Winter auch eigentlich geplant, dass ich so die ersten paar Bobfahrten mitmache, einfach um zu gucken, ob ich das ab kann, ob das möglich ist für mich. Und sind runter, wurde festgestellt, gerissen, Sehne gerissen, jetzt müssen wir operieren, wurde wieder gleich alles geklärt. Also da waren die Connections extrem wichtig. Und dann wurde ich im Januar, glaube ich, operiert. Und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, ich bleibe in Deutschland, weil der Arzt in Amerika, der bringt mir nichts. Und die Reha kann ich wahrscheinlich in Deutschland auch deutlich besser machen als drüben. Und so ging das los. Ich habe in Dresden einen neuen Trainer, Stefan Ochmann, ist ehemaliger oder kommt viel aus dem Wintersport, Shorttrack und aus der Richtung. Und ist aber auch ehemaliger Kraft-3-Kämpfer. Und der hat mich dann so ein bisschen an die Hand genommen, Gewicht, Training, Krafttraining, Reha. Und so gingen dann die ersten paar Wochen bis 1-2 Monate los, bis es dann endlich wieder damit losging, hey, wir können zurück auf den Track, bisschen laufen. Und das lief dann mit meinem Trainer aus Leverkusen, Yannick Engel, so langsam an. Und wir haben dann immer mehr gemacht, immer mehr. Man ging es dann komplett nach Leverkusen und dann einfach nur noch Krafttraining unter der Leitung von Stefan Ochmann. Und so haben wir dann so ein bisschen so ein Gefüge gefunden zwischen beiden Trainern. Und der Hauptpunkt oder der definitive Plan war, Gewichtaufbau. Im Winter musst du 106 Kilo wiegen. Leichtathletik-Saison kannst du gerne noch mitmachen. Aber wirklich kompletter Fokus auf den Winter, weil das ist jetzt einfach wichtiger für dich. Olympia dieses Jahr wird eigentlich nichts mehr, weil durch die Verletzungen so schnell kommst du nicht zurück. Und dann ging das so vor sich hin. Und dann habe ich relativ viel mit dem Pendeln verbracht. Ich war immer 10 Tage in Leverkusen, 5 Tage in Dresden. Und diese 5 Tage waren einfach nur, um hier so diese Bob-Anschübe zu machen, um mich einfach dort drauf vorzubereiten. Und die 10 Tage dann einfach immer volles Sprinttraining und Lauftraining. Also es hat dann auch wieder ein paar Monate gedauert, bis wir richtig zum Sprinten kommen können. Aber irgendwann ging es los und ja, da haben wir letztendlich entschieden. Dresden hat mich eingeladen. Wäre cool, als so kleiner Abschied. Dann machen wir davor noch irgendwie einen kleinen Wettkampf zum Testen. Und wenn wir bis dahin schaffen, wäre perfekt. Und so haben wir es dann am Ende auch geschafft.
Also im Prinzip, so wie ich das verstanden habe, bist du dann im März erst wieder richtig eingestiegen. Nach der OP, ja, nach der Reha oder das noch später? Wirklich,
ja, ich kann leider nicht genau sagen, wann wir so richtig wieder angefangen haben.
Also es aber könnte so ungefähr
schon März, April gewesen sein, ja. Das war eine extrem kurze Vorbereitung eigentlich.
Aber wie sah dann zum einen das Krafttraining aus? Also wie häufig in der Woche hast du trainiert? Was waren da so für Übungen mit dabei?
Ja, wir haben, glaube ich, bestimmt 4-5 Mal Krafteinheiten gehabt. Es waren immer mindestens 2-mal Beine, 2-mal Oberkörper, weil ich dort natürlich extrem viel Gewicht draufpacken konnte. Ich war nie der richtig muskuläre Sprinter. Und ja, es sind halt einfach so, ich würde sagen, relativ normale Übungen. Also viel mit der Stange, viel mit einfach Gewicht drauf, Latzug, Bankdrücken. Also diese, ja, ich würde sagen, diese Standardübungen, die man im Gym so machen kann, wo jetzt nichts Besonderes.
Okay.
Aber davon halt echt viel und Ernährungsplan angepasst. Und ich würde sagen, das war einfach so da gab es keinen besonderen Plan. Also schon ein Plan, aber es war jetzt nichts Außergewöhnliches.
Also so Kniebeugen, Kreuzheben, ja. Umsetzen, Reißen, diese Sachen?
Ja, Umsetzen zum Beispiel gar nicht mehr, aber halt Kniebeugen, Reißen, Anreißen zum Beispiel, ja. Beidrücken, Beiziehen, solche Sachen.
Was war dann so kurz vor dem ersten Start so deine Max zum Beispiel bei den Kniebeugen?
Das weiß ich, aber auch gar nicht so viel. Also wir haben da nie komplett, sind wir hochgegangen. Ich glaube, bis zu der Zeit hatte ich irgendwie 110 oder sowas als Trainingsgewicht.
Okay.
Darüber hinaus bin ich nie gegangen. Also Bankdrücken ist echt hochgegangen, da habe ich 140 gedrückt.
Ja.
Aber Kniebeugen immer nur so 100, 110, einfach nur normales Trainingsgewicht.
Weil das ja tatsächlich gar nicht so weit über deinem Körpergewicht ist. Weil ich sag mal, wenn du hast 106 Kilo, sagtest du, an Körpergewicht, 110, 115 Kilo bei den Kniebeugen. Wie viele Wiederholungen habt ihr dann gemacht? Oder war das von der Ausführung dann langsam, dass man sagt, dass darüber die Reize
setzt? Ja, das war viel mit so 3 Sekunden runter, 2 Sekunden halten, explosiv hoch und solche oder in solche Richtung. Aber das Kniebeugen war tatsächlich nie so richtig zur Verausgabung. Also Problem bei mir ist, ich habe in der Vergangenheit relativ wenig Krafttraining gehabt und es wurde auch nie so richtig an die Hand genommen. Also mir wurde die Technik nie wirklich erklärt.
Ja.
Und dann kam dazu, dass mein Krafttrainer in Dresden ist, ich in Leverkusen. Das heißt, so dieses One-on-One-Training können wir auch nicht machen, sondern es geht nur, ich trainiere, sage ihm danach, wie es sich angefühlt hat, schicke ihm vielleicht ein paar Videos. Und das war's. Also mehr konnten wir nicht machen. Aber es hat halt durch diese, ich glaube, Wiederholungszahlen, es waren immer so 6 Wiederholungen, so, es war auch nichts Besonderes.
Ja.
Und davon 4-5 Sätze. Und es hat aber funktioniert. Also Gewicht ist hochgegangen. Ich habe auch, glaube ich, bestimmt in diese 6, 7, 8 Kilo habe ich bestimmt innerhalb von 2, 3 Monaten zugenommen. Und die sind auch nie wieder runtergefallen. Also das war auch alles ordentliche Muskelmasse. Körperfett ist relativ normal geblieben. Und das hat gut funktioniert.
Und weil das würde mich tatsächlich nämlich auch interessieren, wie sah die Ernährung neben dem Krafttraining aus, weil die spielt ja da eine entscheidende Rolle. Bei mir war es auch mal so, ich wollte da 2, 3 Kilo zulegen in meiner Zeit als Kurzsprinter, auch neben dem Krafttraining. Und das, was ich dann mehr an Kalorien zu mir nehmen musste, das war schon enorm. Also ich sag mal, wenn das halbwegs gesund ist, was man da essen will, genau, und dann nicht der Cheeseburger aus dem Fastfood-Restaurant ist, dann kriegt man die, weiß ich nicht, 3.500, 4.000 Kalorien, die man höchstwahrscheinlich da am Tag braucht, um da in dieser Zeit dieses Gewicht zuzulegen, ja auch nicht so ohne weiteres zu. Deswegen, wie sah das dieser Bereich bei dir aus?
Ja, das ging bei mir eigentlich relativ gut. Also ich hatte immer so 3.800 Kilokalorien als Ziel.
Okay.
Und wir haben da nie irgendwas Besonderes gemacht. Also klar, Nahrungsergänzungsmittel, Proteinpulver, alles, was dazugehört. Aber ich glaube, so ein bisschen meine Geheimwaffe war so ein bisschen einfach Dosenthunfisch. Der hat wunderbar funktioniert. Und nach den ersten 2 Dosen war da auch kein Problem mehr mit. Also ich war früher in Lisa ein Fan, weil es für mich immer so Hundefutter, Katzenfutter-mäßig war. Aber es hat mir dann mein dänischer Mitbewohner hat mir das damals beigebracht. Und das lief irgendwie. Und dann, es ging wirklich in 2, 3 Monaten, war alles drauf. Ich musste mich noch nicht mal groß umstellen. Also ich würde sagen, ich esse so auch schon relativ viel. Und ja, das ging einfach fix. Ohne große Probleme, ohne großen Nachdenken. Also wir haben uns immer mal wieder besprochen. Muss dann eine Mahlzeit mehr rein, muss dann eine Mahlzeit weniger. Also das kam nicht vor, aber haben wir irgendwie auf 4 Mahlzeiten am Tag haben wir das gesetzt und das hat funktioniert.
Bei Dosenthunfisch muss ich immer an diesen Proteinshake von dem Bodybuilder Markus Rühl denken. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ich habe ihn leider nie ausgetestet, steht aber auf dem Plan.
Also für alle, die das nicht kennen, er hat einen Original-Thunfisch-Proteinshake entwickelt. Also im Prinzip, er macht Dosenthunfisch in einen Shaker und mixt noch ein paar Sachen rein und trinkt das mit Salz und Pfeffer und solche Sachen kommen da rein. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ich kann es mir jetzt auch nicht ganz so gut vorstellen, dass es besonders gut schmeckt, aber es gibt einige, die das empfehlen. Ich glaube, den Link dazu packe ich auch nochmal in die Shownotes rein, aber du hast dann die normale Variante bevorzugt.
Ja. Nee, es gab dann immer Reis mit Thunfisch und Brokkoli oder sowas. Also keine Thunfisch-Shakes.
Dann neben dem Krafttraining und der Ernährung, dass da eben die Muskelmasse aufgebaut wird, ist natürlich auch die Beschleunigung, an der ihr bei Janek Engel gearbeitet hat, auch ein ganz entscheidender Faktor gewesen. Wie sah im Speziellen denn dann dieses Training aus? Also in welchen Bereichen habt ihr da gearbeitet?
Ich würde sagen, hauptsächlich wirklich schwere ZBLs. Also das kam von Anfang an dazu, weil das halt auch wieder wichtig ist für den Bobsport, dass ich dort einfach diesen Widerstand oder gegen den Widerstand arbeiten kann. Und davon waren auch echt viele dabei. Wir hatten, was vielleicht im Nachhinein so ein bisschen der Fehler war, aber wo wir auch gar nicht früh rankamen, mir haben so Läufe gefehlt. Also ich habe, bevor ich in Dresden gelaufen bin, bin ich, glaube ich, 2 Trainingseinheiten gelaufen, wo ich Läufe irgendwie in E2-Tempo oder sowas über 100 Meter hatte. Aber waren wirklich, einmal war ich im Urlaub, habe es alleine gemacht oder habe es, nee, da war ich sogar in Dänemark mit meinem ehemaligen Mitbewohner aus Amerika. Mit dem habe ich dort einmal die Läufe zusammen gemacht und dann ein paar Wochen später nochmal in Leverkusen alleine. Und das war es am Ende. Also wirklich viele ZWLs und ein bisschen zu wenig Läufe. Aber wir mussten halt einfach, ja, die Zeit war eigentlich viel zu klein, ja, oder viel zu wenig. Aber wir wollten halt unbedingt nochmal laufen. Und es war klar, im Winter ist es sowieso. Also bis dahin haben wir genug Zeit. Aber wir wollen halt laufen und einmal testen. Hey, ich kann immer noch spielen. So.
Was heißt schwere ZWL?
Mit wie viel Kilo? Ich glaube, am 1080 hatten wir immer so zweithöchste Stufe, 13, 14 Kilo oder sowas von hinten. Und ja, dann so 30, 40 Meter.
Okay, und das war also im Prinzip das Krafttraining, die ZWL-Läufe und ganz wenige Sprints. Also auf wie viele Einheiten bist du dann so die Woche gekommen?
Da hatten wir immer, glaube ich, 4 Track-Einheiten und 4 Krafteinheiten.
Okay, wobei, wenn man das jetzt nochmal in der Summe sieht, gerade auch die Krafteinheiten sind ja dann auch sehr, sehr intensiv, auch was die Regenerationszeiten angeht. Also war dann auch schon eigentlich ein ordentliches Programm.
Ja, also ich würde, ja, grundsätzlich würde ich sagen, war dieses Jahr wahrscheinlich das härteste Trainingsjahr, was ich je hatte. Also ich habe noch nie so viel Kraft gemacht und auch vor allem nicht so lange. Also die Kraft, die ich früher gemacht habe, in Dresden damals noch, die war echt nicht viel. Und dann in Amerika, klar, kam ein bisschen mehr dazu, aber das war dann auch in einer Stunde fertig. Aber jetzt mit Track und Krafteinheit war ich bestimmt, in dieser Hauptzeit war ich bestimmt täglich 4, 5, 6 Stunden auf dem Platz und habe dort voll durchgeackert. Ich bin auch nicht so der Fan, der dann abends wiederkommt und die Krafteinheit gesondert macht, sondern es muss immer alles in einem Rausch und an einem Rutsch. Und ja, das war echt. Also wir haben dort schon ordentlich geackert dieses Jahr, dass dort irgendwie was abgeht am Ende.
Weil ich mir das am Anfang noch gar nicht so vorstellen konnte, so aus der Reha raus, ich sag mal, noch nicht ganz wieder fit, dass man vielleicht eher noch ein bisschen niedrigere Intensitäten fährt. Aber ihr seid dann wirklich von Tag 1, nachdem, ich sag mal, die Sehne wieder in Ordnung war, da richtig ins Programm reingegangen.
Ja, also Krafttraining von vornherein war wirklich relativ viel. Und dann halt so Stück für Stück dieses Lauftraining mit etabliert.
Dann würde mich an der Stelle aber auch interessieren, ich meine, das Team Francesco Friedrich ist ja eines der erfolgreichsten Teams. Francesco Friedrich ist ja einer der erfolgreichsten Bobfahrer aller Zeiten. Wie kam denn dann dieser Wechsel zustande?
Ja, die sind natürlich alle hier aus der Region. Also er kommt ja selber aus Pirna und Dresden sind auch 2 Anschieber, glaube ich, oder 1 Anschieber mittlerweile. Und über Weihnachten war ich immer hier. Und dann haben wir uns damals, ich glaube, es war Weihnachten 22, haben wir uns in der Halle getroffen und ich habe meine Fliegenläufe gemacht. Alexander Schüller, der wahrscheinlich der Hauptanschieber von Francesco Friedrich ist, hat auch seine Fliegenläufe gemacht und dann meinte er irgendwann aus Spaß so, hey, falls du mal Bock hast, sag Bescheid, bringen wir dich bei uns mit rein. Und da habe ich natürlich irgendwie, keine Ahnung, erstmal war das einfach ein Joke und wir haben dann irgendwie Adressen ausgetauscht. Und ab dem Punkt, wo ich damals nach Amerika gegangen bin, habe ich eigentlich gelernt, dass es relativ sinnvoll ist, mir immer so alles anzuhören, alle Möglichkeiten. Und klar, wenn halt so ein 4-facher Olympiasieger sagt, komm vorbei, dann hört man sich das auch an. Und dann kam irgendwie so der Kontakt zu Gerd Leopold, dem Trainer. Und dann kamen immer so Stück für Stück mehr aufeinander zu. Im Sommer 23 haben wir dann so die ersten Anschubtests gemacht, um zu gucken, kann der Junge das überhaupt? Die sahen alle top aus. Und dann kamen wir immer näher zusammen und am Ende war halt diese Zusammenarbeit.
Ja. Gab es so einen Schlüsselmoment, nachdem du gesagt hast, okay, ich ziehe hier den Schlussstrich in der Leichtathletik und konzentriere mich jetzt voll auf den Bobsport? Gab es da so einen bestimmten Moment?
Eigentlich gar nicht. Also Gerd Leopold, er hat natürlich auch überzeugt damit, dass Olympia 26 vor der Tür eigentlich steht und die Zeit ist extrem kurz. Und er meinte halt, entweder du musst jetzt bei uns mitmachen oder es wird für dich zu eng. Im Olympiajahr kannst du nicht einsteigen, weil du brauchst die Erfahrung. Und dann kam natürlich dazu, er kann mir sofort die Bundespolizei garantieren. die ich damals in der Leichtathletik gern gemacht hätte, bevor ich nach Amerika gegangen bin. Und das war dann so einfach dieser überzeugende Punkt. Also ich bin beruflich abgesichert und ich habe diese Olympia vor der Brust relativ zeitnah. Und also in der Leichtathletik hätte ich mir auch zugetraut, irgendwann dorthin zu kommen. Aber im Bobsport hast du natürlich auf einmal die Möglichkeit, hey, wir können oben mitkämpfen.
Ja.
Deutschland ist da top dabei. Und wenn du es dahin schaffst, dann kannst du auch wirklich was gewinnen und was mit nach Hause bringen. Und das war dann wahrscheinlich einfach so dieses, was mich überzeugt hat. Also ich liebe die Leichtathletik, ich weiß auch noch nicht, ob ich damit fertig bin. Aber einfach diese Perspektive zu haben, die hat das Ganze einfach ein bisschen geschlagen dann.
Alexandra Burkhardt ist ja im Prinzip auch im Eiskanal und auf der Tatanbahn zu Hause. Also das ist ja tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich. Aber wie sieht denn so, ich sag mal, jetzt dein Training als Anschieber im Bobsport aus? Also wie unterscheidet sich das im Groben von dem als Kurzsprinter?
Eigentlich gar nicht so viel. Also wir haben abgemacht, dass ich weiter mit Yannick Engel zusammen trainiere als mein Sprinttrainer. Und mein Krafttrainer bleibt auch Stefan Offmann. Und Gerd Leopold, der wird das einfach so ein bisschen, der connectet das alles, der bringt mich in Bob unter und macht dann halt alles Bob-spezifischer. Aber grundsätzlich hat sich nicht viel verändert. Also ich bleibe im Sprinttraining. Da haben wir wieder 120er gemacht, die ich wahrscheinlich im Bobsport relativ selten brauchen werde. Aber wir bleiben einfach da dran, wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Power. Klar, so ZWLs werden hochgebolzt und da müssen wir auch mal ein bisschen mehr machen als ein 60-Meter-Sprinter oder 100-Meter-Sprinter. Aber grundsätzlich würde ich sagen, trainiere ich genauso wie das letzte Jahr auch. Also da hat sich nicht viel geändert.
Und dann im Prinzip nur für die spezifischen Einheiten, wenn es dann um das Anschieben geht, trefft ihr euch als Bob-Team?
Genau, also das kommt relativ selten zustande. Klar, jetzt mittlerweile versuchen wir von Dresden immer wieder zusammen zu sein. Aber bei uns kommt einer aus Bochum, der andere aus Leipzig, dann einer aus Dresden, einer aus Pirna und ich jetzt auch aus Dresden wieder. Und da versucht man schon mal was zusammen zu machen, aber es kommt dann doch relativ selten vor, dass wir alle fünf zusammen sind. Und wenn das so ist, dann machen wir immer so Anschubtrainings. Klar, Vierer Bob, Zweier Bob, muss ja auch alles irgendwie ein bisschen abgestimmt sein. Ich glaube, da kommt es dann am Ende einfach auch nicht mehr so darauf an, dass du auf den Startschuss reagieren kannst, sondern du musst ja als Team agieren und kannst selbst entscheiden, wenn ihr losrennt. Aber da muss halt das Timing dann stimmen.
Ja. Also
da einfach eine andere Form von Start ist das ja im Endeffekt. Und ich glaube, das ist dann einfach so dieses, wo man zusammen trainiert. Und
aber so im Großen und Ganzen sind tatsächlich dann die Unterschiede zwischen dem Bobtraining und dem als Sprinter gar nicht so groß. Also wenn jetzt eine Hörerin oder ein Hörer vielleicht auch so ein bisschen mit dem Gedanken spielt, das könnte auch was für mich sein. Was muss man denn mitbringen, um Anschieber oder Anschieberin zu werden?
Ja, ich glaube einfach Masse und Ständigkeit. Also da ist das bei mir einfach perfekt, weil ich kann ordentlich Masse mitbringen, ohne dass ich jetzt wirklich mich darin hindere, schnell zu sein, weil ich einfach auch diesen Körper habe dafür. Also 2 Meter kann ich relativ viel raufpacken. Und dazu schnell und am Ende muss man sich eigentlich nur noch reinsetzen und da festhalten, dass man nicht rausfällt. Aber ist wohl auch schon oft vorgekommen, dass gute Sprinter im Bobsport gewechselt sind und einfach nicht damit klarkommen, diesen Bob anzuschieben. Und das ist dann, glaube ich, so ein bisschen dieser Punkt. Also man muss gegen diesen Widerstand arbeiten können.
Ist das diese Schwierigkeit, würdest du sagen?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, daran scheitert es bei vielen Leuten, dass sie einfach nicht gegen das Gerät arbeiten können und das auf Tempo bringen können. Und klar, am Ende muss man damit klarkommen, dass man dort so und so viel G ausgesetzt wird und in sich zusammengepresst wird. Aber das ist dann wieder was anderes. Also entweder man kann das oder nicht. Und an dem anderen kann man bestimmt arbeiten, dass man diesen Bob dort runterfahren kann. Aber ich würde das auch nicht verallgemeinern, weil ich glaube, ich fahre dort ein bisschen anderen Weg als viele andere Bobsportler. Also ich kenne mich noch null aus im Bobsport. Ich weiß überhaupt noch nicht, was passiert. Das kommt jetzt alles diesen Winter. Und ich kenne auch wirklich kaum die Trainings von den anderen Leuten. Aber ich weiß, dass ich im Sprinten an sich, in der Sprintlehre, dort bestimmt einen ganz anderen Plan fahre als viele andere. Weil da ist es dann einfach Masse, 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 Power, Power, Power. Und ich würde sagen, aktuell achten wir wirklich noch, passt der Schritt? Ist das ein ordentlicher Beschleunigungsschritt? Wie können wir da besser werden? Wie können wir schneller werden? All das, was man als normaler Sprinter auch
macht. Ja, ja. Im Prinzip das Ganze nur dann ohne die Armbewegung. Also wie treffe ich mich trotzdem noch gut? Wie kann ich die Bewegungskonzepte trotzdem erreichen, ohne, weil ich sag mal jetzt in der Beschleunigungsphase, im Sprint im Allgemeinen nutzt man ja die Arme auch immer noch mit. Das ist, wenn man den Bob anschiebt, natürlich nicht möglich. Das ist vielleicht da irgendwie so ein Knackpunkt ist, vermute ich jetzt mal.
Ja, auch. Also im Training überhaupt nicht. Also da wird weiterhin drauf geachtet, das muss weiterhin so laufen. Und am Ende, für mich war es eigentlich keine Umstellung. Also ob man sich dort festhält oder nicht, eigentlich völlig egal. Und ich finde, da ist sogar das eigentlich ist es leicht, eine ordentliche Technik zu haben, wenn man diesen Bob anschiebt, weil man einfach durch den Bob in der Hand einfach immer irgendwie was zum Gegenhalten hat. Man kann sich immer selbst in die perfekte Position bringen. Man ist nicht irgendwie in Gefahr, dass man jetzt beim nächsten Schritt, wenn man nicht schnell genug setzt, dass man dort einfach vorne überfällt. Und man hat einfach so dieses gute, diesen guten Gegenpunkt, wo man einfach immer gegenarbeiten kann und ja, seine perfekte Form halten kann.
Du hast eben auch angesprochen, dass man gewisse Masse mitbringen muss. Muss man 2 Meter groß und 100 Kilo schwer sein? Oder was sind so die, ich sag mal, Mindestgrößen oder das Mindestgewicht, was man da mit in den Bob bringen muss?
Ja, also ich glaube, also schwerer ist immer gut. Ich glaube, so alles Richtung 110 ist perfekt. 110, 115. Aber ich glaube, es gibt auch kaum große Bobsportler. Also bei mir ist es jetzt auch schon, wir hatten einige Probleme dort, mich in manchen Bob reinzusetzen. Und am Ende darf man ja auch nicht rausgucken, weil ja. Kommt ja auch auf den Wind an, Windwiderstand, Aerodynamik. Und deshalb, also ich glaube, so viele Leute sind einfach so 1,80, 1,90 und irgendwie zwischen 95 und 110 Kilo schwer. Und dahin sollte man schon kommen. Also ich glaube, mit 85 wird schwer, einen ordentlichen Bob zu finden, weil man dort einfach viel zu leicht ist.
Was sind denn so jetzt nach dem Wechsel zum Bob mittelfristig oder auch langfristig deine Ziele?
Ja, also auf jeden Fall Olympia. Das ist, glaube ich, so dieser größte Punkt. Und das für mich auch einfach, bis dahin ist der Weg festgesetzt. Danach habe ich keine Ahnung, was passieren wird. Aber jetzt kurzfristig sind dieses Jahr die Weltmeisterschaften in Lake Placid, im nächsten März. Und danach ist natürlich voller Fokus auf Olympia.
Dann kommen wir jetzt schon zu den 5 Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was denn rückblickend bisher dein schönster Wettkampf war, unabhängig vom Ergebnis, sondern einfach da, wo die schönsten Emotionen dranhängen.
Da würde ich sagen, fallen mir direkt erstmal 2 ein. Also klar, erstmal Dresden. Das war ein komplett neues Highlight. Einfach das Stadion ist wunderschön zu der Uhrzeit, auch wenn das bestimmt als Sprinter nicht perfekt ist, dass wir dort irgendwie 20 nach 10 gelaufen sind. Aber einfach durch diese Dunkelheit, dann das Stadionlicht, dann das Stadion ist, ich würde sagen, relativ klein für ein großes Stadion, weil 10.000 Leute. Aber dafür kriegt man das halt voll. Also ja. Wenn das Stadion vollgepackt ist mit 10.000, 12.000 Leuten, da war eine super Stimmung drinnen. Klar, hatte ich auch dann spätestens am Finale hatte ich das komplette Stadion auf meiner Seite, weil alle eigentlich wussten, ich bin Dresdner. Und ja, das war was Besonderes. Und ich würde sagen, ein anderer Punkt war damals in Amerika, mein erster, da gibt's ja so Konferenzen. Und da hatte ich meine erste Hallenkonferenz. Und da hatten wir unsere größten Rivalen waren New Orleans. War auch so eine Sprintschule und wir waren auch eigentlich eine komplette Sprintschule. Und es war, glaube ich, eins der letzten Events am Tag, 200 Meter in der Halle. Und die anderen haben uns relativ dominiert, die haben 60 Meter gewonnen. Und in Amerika ist natürlich dieses Shit-Talken ist was ein riesiges. Also da ging es den ganzen Tag schon los. Die Hälfte war eingeschnappt, die andere Hälfte war komplett auf Krawall gebürstet. Mein Trainer geht zu den New Orleans-Leuten und sagt, hey, ich habe eine Überraschung für euch. Und dann geht das los, Stadion. Also die Halle ist am kompletten Ausrasten, weil dann war jedes Team feuert, das komplette Team an. Das ist ein komplettes, ja, wie eine Familie da drüben eigentlich, das komplette Team. Und da habe ich das auf der Linie irgendwie mit 200 gewonnen. Und das ist völlig ausgerastet. Also mein Team ist auf deren Team losgegangen. Der Trainer oder also beide Trainer hängen sich gegenseitig irgendwie im Gefecht in den Arm. Irgendwo war die Polizei mit drinnen. Und ich stand einfach auf dem Track und habe mich gefreut, dass ich gerade, ich glaube, ich bin zum ersten Mal auf 21 gelaufen in der Halle. Und habe mich natürlich gefreut, dass ich gewonnen habe. Und das war eine besondere Erfahrung dort einfach.
Klingt nach absolutem Ausnahmezustand in der Halle.
War definitiv so. Also das... Ich glaube, der ist zum Schluss noch nicht mal zur Siegerehrung gekommen und da war wirklich ordentlich Beef in der Luft. Aber das hat es natürlich so klasse gemacht. Also das war einfach besonders, ja.
Also einfach das, ja, du hast gesagt, das eigene College ist wie eine Familie. Und wie groß ist dann so ein Team, mit dem man dann zu so einem Wettkampf anreist? Dass ich da nochmal so eine
Vorstellung. Ich glaube, wir hatten immer so 50 bis 60 Mann. Dazu, okay. Davon waren die meisten, bestimmt, ich würde sagen, 35 waren Sprinter. Dann werden auch eine riesige Trainingsgruppe und der Rest hat sich dann so auf Werfer und ein paar Läufer verteilt. Also wir hatten bestimmt vielleicht 5, 6 Läufer im Team und dazu 35 Sprinter. Und der Rest waren alles Werfer, Kugelstoßer. Und ja, ich muss sagen, damals in Dresden, wenn wir zu Wettkämpfen gefahren sind, mich hat es eigentlich nicht interessiert, was der Typ neben mir gemacht hat, auch wenn er das gleiche Wappen auf der Brust hat. Aber da drüben, es hat einfach jeder, hat jeden angefeuert. Egal, ob die gerade 5 Minuten mit ihrem Wettkampf fertig waren, die waren auf einmal an der Bande beim nächsten und haben dort sich die Lunge rausgeschrien. Und das hat einfach das Ganze so ein bisschen besonders gemacht. Also man hat einfach viel mehr dafür gegeben, fürs Team auch zu performen.
Also tatsächlich, da klingt mehr nach einer Teamsportart als hier in Deutschland, wo man schon öfter mal sagt, es ist ja auch eine Einzelsportart, aber der Teamgedanke kommt dann da doch mehr auf als hier. Das hört sich für mich jetzt zumindest so an.
100%. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass man auch für die anderen mitperformt. Also am Ende gibt es auch eine Gesamtwertung und so viele Punkte. Ich glaube, als Erster kriegt man 10, 8, 6, irgendwie so war die Regelung. Und am Ende haben halt die mit den meisten Punkten gewonnen. Dann gibt's immer so einen Ring am Ende für den Gewinner. Haben wir in meiner Zeit tatsächlich nie gewonnen, aber wir waren, glaube ich, 4-mal Zweiter. Und das ist natürlich ultra unglücklich, aber es hat einfach so diesen Pep nochmal mit reingebracht. Ja. Also das hat das Ganze nochmal auf ein neues Level gehoben einfach.
Und aber so auf der anderen Seite, zum Sport gehören natürlich auch immer so schwierige Zeiten. Was war vielleicht eine schwierige Zeit oder einfach ein schwieriger Wettkampf? Und was konntest du dir da vielleicht raus mitnehmen?
Ja, das weiß ich gar nicht so viel, weil eigentlich mache ich mir über sowas kaum Gedanken. Also klar, ich würde sagen, Verletzungen sind immer ein bisschen problematisch und man weiß immer nicht, wie es weitergeht. Und das war zum Beispiel im November, als ich einfach nicht wusste, was ist jetzt mit mir los, warum kann ich nicht laufen, auch wenn ich jetzt schon 2 Wochen ausgesetzt habe. Aber eigentlich würde ich sagen, gab es nie so richtig so einen Tiefpunkt bei mir. Also ich mache das Ganze seit bestimmt 16, 17 Jahren, war ich leichtledig. Und da ist für mich auch das Ganze einfach zur Gewohnheit geworden. Also man denkt nie darüber nach, habe ich heute Lust zum Training zu gehen oder nicht, sondern es ist einfach der normale Alltag. Und dann gehe ich auch sagen, im Wettkämpfen, auch wenn es mal ein bisschen schlechter lief, man geht halt nächsten Tag wieder zum Training, alles ist gut.
Ja. Wenn du dann zurück im Training bist, was sind denn dann so Einheiten, auf die du dich ganz besonders freust oder wo vielleicht auch so ein bisschen ja Wettkampffeeling aufkommt?
Ich würde sagen, grundsätzlich alles, wo es schnell wird, also Tempoläufe, damals mein Lieblingstempolauf waren, glaube ich, immer 150er, weil das ist wirklich meine perfekte Distanz, weil eigentlich hauptsächlich 200 Meter Läufer und 30 Meter fliegend, immer ultra geil, Starts, gegeneinander, macht man nie was für falsch. Und neuerdings würde ich auch so manche Krafteinheiten, also Oberkörper, Bankdrücken, mache ich immer gerne mit, also ist top.
Was hast du so für eine Bestzeit über die 30 Meter fliegend?
Ich bin jetzt 2x270 gelaufen.
Okay.
Im Training.
Ja, das erklärt auch die Zeit über die 100 Meter noch.
Ja, ich glaube, ich hätte gerne mal Zwischenzeiten aus Dresden gehabt, weil da war bestimmt nochmal ordentlich was los. Also, da wäre noch ein bisschen mehr rausgekommen.
Und so auf der anderen Seite, was sind so Trainingseinheiten oder Inhalte, von denen du weißt, die sind auch wichtig für die Verletzungsprophylaxe oder für andere Dinge, aber wenn du könntest, würdest du sie aus dem Plan streichen?
Ich glaube, so grundsätzliche Trainingseinheiten gibt es da nicht. Aber wenn ich die Erwärmung einfach wegstreichen könnte, wäre das für mich ideal, weil jeden Tag dort eine halbe, dreiviertel Stunde investieren, nur damit man anfangen kann, das killt mich, glaube ich, immer am meisten. Also da habe ich immer keinen Bock drauf.
Dann kommen wir aber jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen und Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
Ja, ich glaube einfach, dass man nicht aufgibt. Also irgendwie, man muss immer die Freude am Sport haben. Und manchmal gibt es halt auch so Phasen, wo es einfach keine Freude dabei ist. Aber irgendwie einfach immer diese Chancen nutzen, die einem dieser Sport gibt oder die einem generell das Leben an sich gibt und darauf aufbauen und das Beste draus machen. Also vor allem mit den letzten paar Jahren habe ich einfach gelernt, wenn sich eine Chance ergibt und die vielleicht im ersten Moment gar nicht so geil klingt, aber wenn man darüber nachdenkt, hat die super Aspekte, warum nicht machen? Also am Ende bereut man das eher, als dass man das bereut, getan zu haben. So.
Simon, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich hatte da. Vielen Dank.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.